Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Heute in einer der namhaften Agenturen der deutschen Szene. Bei Grabatz und Partner darf ich nämlich sitzen mit der wunderbaren Stefanie Kuhnen, eine der Geschäftsführerinnen in dieser wunderbaren Agentur, die das ganze Strategy-Geschäft leitet. Ich bin total froh, liebe Stefanie, dass ich dich als Talkgast habe. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Stefanie, du hast ja tatsächlich, wir haben uns kennengelernt, klar unter der Fahne Grabatz und Partner, und trotzdem hast du mir eine Sache erzählt, die ich total spannend für diesen Podcast fand, und zwar, dass du ein Startup mit gegründet hast, Kokoro, das sich mit einem total tollen People, HR und Kulturthema beschäftigt. Da werden wir unbedingt nachher noch drüber reden. Aber bevor wir zu dem Step kommen, gehen wir doch mal chronologisch vor. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinem Werdegang. Wie wird man denn Geschäftsführer oder Geschäftsführerin in deinem Fall bei Grabatz und Partner?
Ach, ich glaube mit viel Schweiß und Tränen.
Ja. Blut
wie nicht. Immer im Leben. Blut glaube ich auch. Ich glaube wie immer im Leben. Es geht immer um die Frage, was man reinsteckt, kommt doch irgendwann raus. Es war tatsächlich so. Ich bin inzwischen schon seit 2005 hier, also viele, viele Jahre. Und habe mich wirklich von einem Strateginnenposten, damals gab es einen Strategen hier, dann bin ich hergekommen und habe von da an das Team aufgebaut. Heute sind wir fast 20 Leute und bin inzwischen seit 7 Jahren Partnerin und seit 5 Jahren in der Geschäftsführung. Und ist tatsächlich herkommen und die Kultur von Grabatz passt, glaube ich, sehr gut zu mir als Mensch. Da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf, was sich da überschneidet. Und es war für mich wirklich ein, nach einigen Agenturen, wo ich vorher war, ein Nachhausekommen oder ein, was ich gerade sagte, es war so ein bisschen wie Topf auf Deckel. Es passte, weil die Agentur mir so ganz viel, einerseits Sicherheit und so eine Menschlichkeit hat sie als Basis und die brauche ich, um richtig gut zu sein. Und dann hatte ich plötzlich diese Spielfeldstrategie vor mir, was damals auch in der Agenturwelt recht neu war. Das ist eigentlich erst in den 90ern so richtig nach Deutschland geschwappt von England und hat dann eigentlich so richtig erst Anfang der 2000er Fahrt aufgenommen. Und ja, dann war ich seit 2005 hier, habe das vorher in einer kleinen Agentur hier in Deutschland woanders gemacht oder auch in Hamburg und bin dann hierher. Und dann hatte ich plötzlich auch dieses Spielfeld und diese Agentur ist auch so ein Platz, wo man, wenn man das Feld bestellen möchte, kann man es machen. Also man muss einfach in die Vorleistung gehen und dann lässt man einen machen. Und ich glaube, das passte zu mir, dann einfach loszulegen und das zu machen. Und das haben meine lieben heutigen Partner total anerkannt und irgendwann war ich dann da, wo ich bin.
Das klingt nach einer ziemlichen Traumreise.
Richtig cool.
Ja, aber erzähl mal für alle, die nicht so in der Agenturwelt sind, Spielfeldstrategie, was ist das?
Stratege macht eigentlich viele Dinge, die übergeordnet sind. Will heißen, wir gucken uns Trends an für unsere Kunden und für die Märkte. Wir wissen also, was passiert in den Märkten. Wenn wir für einen Autokunden arbeiten, müssen wir wissen, wo sich der Automarkt hin entwickelt, was Trends von international sind. Also wir gucken uns so das ganz Große an und gleichzeitig gucken wir uns das ganz Kleine an, nämlich was bewegt die Menschen, also es geht ganz viel auch um Psychologie, das große Thema Insights finden, also Motivation von Menschen, die wir bewegen wollen mit unserer Werbung für unsere Kundenmarken. Und das Dritte ist dann tatsächlich, neben die Menschen verstehen und die Märkte verstehen, ist es tatsächlich dann Kommunikation verstehen und einfach wissen, was sind richtige Plattformen, was passiert da draußen. Gestern war Snapchat neu, morgen ist es TikTok. Also immer wiederum wissen, was sind so die Medien, mit denen wir arbeiten können. Und aus dem allen schrubben wir dann irgendwie eine Strategie zusammen, um zu wissen, was wir tun.
Sehr cool.
Ja.
Jetzt, also bei uns ist es so, meine Mitarbeiter fragen mich ganz häufig irgendwie, wie ich manchmal Dinge sehe, die die vielleicht nicht sehen. Dann sage ich immer, das ist so ein bisschen wie Schachspielen. Das klingt jetzt dein Beruf ehrlicherweise ziemlich auch danach, zu wissen, was ist wohl der nächste Schritt des Gegenüber, um zu wissen, wie ich darauf reagiere.
Ich würde das auch sagen. Also ein Stratege ist ja in der Regel sowieso per Definition der Visionär oder derjenige, der ein bisschen die Vision kreieren muss, der vorne sein muss, der wissen muss, wo entwickelt sich die Welt und die Sache hin, und auf der Basis, dass er wie so ein Kapitän auf der Brücke steht und nach vorne guckt und nicht nach hinten guckt oder nicht nach unten guckt, sondern muss vor allen Dingen nach vorne gucken und er muss wissen, wo navigieren wir das Schiff hin. So, und das ist letztendlich hauptsächlich der Beruf. Das hat was mit Schachspielen zu tun. Ich finde, es hat auch gleichzeitig mit ganz tief graben zu tun, weil man eben auch ganz genau wissen muss, was bewegt Menschen und was passiert da draußen in der Kultur und was motiviert Menschen gerade, auch wie fühlt sich Kultur gerade an, weil das, was wir für unsere Kunden tun, ja auch immer zeitgemäß sein muss und da müssen wir irgendwie immer vorne dran sein, aber auch ganz tief drin sein. Irgendwo dazwischen ist es immer. Ein bisschen Psychologe, ein bisschen Schachspieler, würde ich sagen.
Und gleichzeitig dürft ihr euch selber als Company nicht vergessen. Das genau. Passiert Dienstleistern wie uns. Ich bin ja auch
sehr häufig,
genau. Wie stellt ihr denn sicher? Du hast vorhin gesagt, du hast irgendwie bei Gabbert zum Partner eine Kultur gefunden, die sich anfühlt wie nach Hause kommen. Mhm. Ihr sitzt in einem irrsinnigen Büro hier in Hamburg. Ich musste vorhin unterschreiben, dass ich keine Fotos und Videos mache. Von daher werden wir nur nachher das eine abgesprochene Foto machen. Aber ich kann es ja mal beschreiben. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr warm, finde ich. Riesig tatsächlich für diese 300 Mitarbeiter oder ich glaube 295, die hier ungefähr sitzen. Ich habe noch ein kleines Office in Hannover und in Berlin, glaube ich. Aber es fühlt sich sehr, sehr heimelig und gleichzeitig sehr großzügig und an und sieht sehr nach Agentur aus. Also cool, stylisch, wie man sich das immer so vorstellt. Eigentlich wie das WeWork, nur als richtiges Büro. Erzähl mal, was macht denn diese Kultur aus und warum spielt so ein Büro vielleicht auch irgendwie eine Rolle?
Ach, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage in wenigen Sätzen. Also was macht unsere Kultur aus? Vielleicht nochmal, ich komme nochmal kurz von, warum ich das eben so gesagt habe, mit dem Nachhausekommen, vielleicht fange ich da an. Für mich ist es erstmal eine Mischung, ich habe es eben auch gesagt, aus Menschlichkeit, Angstfreiheit und gleichzeitig eine ganz große Ambition haben. Also das bin, glaube ich, auch ich selber als Person ein bisschen. Das zieht sich ja hoffentlich oder vielleicht nachher auch ein bisschen durch. Also einerseits sich selbst nicht zu wichtig nehmen und das, was ich mit Menschlichkeit meine, auch einfach, wir sind alles Menschen, die haben nebenbei noch eine Familie und die haben noch andere Interessen nebenbei. Also wir definieren uns nicht nur über die Arbeit, es gibt andere Dinge, die wichtig sind. Und trotzdem, oder gerade weil es so ist, aber trotzdem auch sagen, wir haben ganz viel vor. Und wir hatten auch bei Grabatz, gibt es immer schon das Bekenntnis, Bundesliga spielen zu wollen, ab Tag 1 dieser Agentur. Und jetzt spielen wir zum Glück viele, viele 26 Jahre später Bundesliga und Champions League zugleich. Das hätten wir uns alle nicht erträumt. Und ich glaube, genau diese Mischung ist es. Aus einerseits ganz viel Herzlichkeit da haben und ganz viel Nähe dabei haben, auch so eine gewisse Bodenhaftung. Das bin ich selber auch total. Und das ist auch diese Agentur von Anfang an gewesen, als ich sie kennenlernen durfte. Und aber wie gesagt, trotzdem sagen, wir haben eine Ambition und wir haben einen Anspruch. Und die Mischung ist erstmal das, wo ich sagen würde, das ist das, warum ich damals das Gefühl hatte, ich bin nach Hause gekommen. Auch große Etats, tolle Etats, Grabatz & Partner ist mit IKEA gegründet, wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren für andere große Marken, natürlich auch für ganz kleine, aber dieses in so einem menschlichen, herzlichen Umfeld dann trotzdem noch so tolle Kunden zu haben, wo man auch sagt, die wollen richtig was mit Werbung bewegen und die wollen was machen, diese Mischung gibt's, glaube ich, nicht so oft. Und um die Frage jetzt weiter zu spinnen, weil du ja auch aus dem Büro kamst und wie sah das hier aus und was braucht man? Ich glaube, das alles braucht man. Also man braucht, glaube ich, so einen Sinn und man braucht so ein, was die jungen Menschen ja heute Purpose nennen und man braucht so was, wo man selber merken kann, ich kann selber einen Impact haben, ich kann selber was verändern. Das kann man bei uns auch eben sehr. Ich habe das auch schon erzählt. Ich glaube, wir lassen Leute, man kann sein Feld bestellen, man muss es halt dann auch tun. Und drumherum, natürlich gehen wir mit der Zeit, brauchen auch wir vielleicht einen Kicker und eine Latte Macchiato-Maschine und irgendwie ein Vintage-Sofa. Das ist heute so, aber es ist, glaube ich, auch in Ordnung. Also wir sind ja eine kreative Kultur, die nichts von der Fabrikmaschine oder von der Stange produziert. Und es ist so wichtig, dass wir eine Kultur haben, wo Menschen einfach sagen, da bin ich gerne und da halte ich mich gerne auf, weil wir am Ende aus der Kollaboration leben. Und wir leben davon, dass verschiedene Leute sich zusammenhocken und Ideen zusammen kreieren. Und ich glaube, deswegen braucht es auch unbedingt eine ganz tolle Aufenthaltsqualität und auch irgendwas, was inspiriert. Aber nicht so um das, ha, jetzt wollen wir aber auch noch einen Kicker im Büro haben willen, sondern wirklich, dass wir uns eigentlich eher fragen, was brauchst du irgendwie, um auch ein Stück weit Spaß zu haben und um gerne hier zu sein und um den Leuten einfach ein Stück weit, ich will jetzt gar nicht bewusst nicht sagen, zu Hause zu geben, aber doch ein Wohlfühlen zu geben.
Ja, wir verbringen
weil zu Hause ist woanders, sie sollen schon auch noch ihr Zuhause haben, aber sie sollen sich wohlfühlen, weil sie verbringen viel Zeit hier und wobei es gar nicht auch nur um die Vielzahl geht, ich glaube, es ist auch eine unfassbar intensive Zeit und genau deswegen soll das, glaube ich, auch gut sein, wie sich's hier anfühlt.
Wie hat sich das denn im Laufe der Zeit verändert? Also ich weiß noch, als ich irgendwie 2010 im Beruf gestartet bin, war bei Agenturen immer so das Motto, also wir drucken mittlerweile Jobs in den Pizzadeckel, damit die abends noch nackt an den Kampagnen zugange sind und sich eine Pizza bestellen, damit die irgendwie auf uns aufmerksam werden. Ist es immer noch so hart, gute Leute oder überhaupt Leute zu finden? Und klar, ihr wollt die guten Leute, die zu finden und zu euch zu bringen. Ist es noch sehr schwer?
Ich finde es brutal hart. Ich weiß immer nicht, ob sich das wirklich so verändert hat. Also sicherlich ja, war irgendwie Werbung in den 80ern und 90ern so a bit more fancy.
A bit more Madman.
Genau, oder fancier, sicherlich. Also es war irgendwie cooler, es zu machen. Nichtsdestotrotz, ich finde für mich persönlich hatte Werbung schon immer so einen interessanten Bias, weil einerseits sieht das ja immer so leicht aus so und man setzt sich dahin und irgendwie diese Madman-Geschichten, ne? Man raucht viel, man trinkt viel, man kommt auf lustige Ideen. So leicht ist es halt nicht, weil am Ende des Tages geht es immer darum, erstmal einen wirklich einzigartigen Gedanken zu finden. Der muss, Stichwort Strategie, auch noch das Richtige sagen und das Richtige machen und nicht irgendwas machen. Und deswegen finde ich, war es schon irgendwie immer schwer, Leute zu finden, die einerseits diese Leichtigkeit und Kreativität und dieses spielerische Gehen mitbringen, um diese neuen überraschenden Lösungen zu finden und Geschichten erzählen zu können und andererseits aber so eine strategische Klarheit zu haben und auch so eine Lust zu haben, das strategisch Richtige zu machen und unseren Kunden zu helfen. Also wir haben hier unten Creative Solutions that Drive Business an der Tür stehen und da steckt für uns sehr schön genau das drin. Also wir sind ja keine Künstler, wir machen ja nicht Werbung aus Spaß, sondern wir machen es, weil Kunden zu uns kommen und für die lösen wir ein Problem. Und wir müssen auch nachweisen, dass wir dieses Problem lösen. Und ich finde, diese Mischung aus Menschen zu finden, war schon immer schwer. Hat es sich verändert? Sicherlich ein Stück weit, finde ich vor allen Dingen, weil wir ganz andere Konkurrenten haben, weil wir die großen Ad-Techs haben oder überhaupt Tech-Companies.
Ja, wahrscheinlich Startups, ne?
Startups auch, wobei das sehe ich in Amerika viel, weiß ich auch von den großen Agenturen da, dass die sagen, boah, hier wandern echt viele in die Startups ab. Ich finde, das ist mir jetzt so im Konkreten, finde ich, in Deutschland ist das nicht so ein Riesenthema, weil wir vielleicht auch noch nicht das Startup Country sind, wo irgendwie, keine Ahnung, wie im Silicon Valley, du zwischen irgendwie den 20 Top-Startups der Welt wählen kannst, wo du auch noch hingehst. Also das merken wir im Kleinen. Im Großen würde ich eher sagen, die großen Tech-Companies sind wirklich reingekommen und die spielen natürlich mit ganz anderen Karten, was Angebot, was Gehälter angeht. Da kannst du als kleiner, feiner Mittelständler, wie wir das sind, musst du dann auch irgendwann sagen, das geht jetzt irgendwie nicht mehr, zumindest nicht auf so einer faktischen Ebene. Ich finde, das merkt man sehr. Und ansonsten sind die Leute, aber ich will das jetzt mal bewusst nicht so negativ sagen, ich habe es auch, weiß nicht, ob du später dazu kommst, ich habe auch irgendwie ein Buch geschrieben, da habe ich auch bewusst über die Gen Y und Gen Z was Positives reingeschrieben, weil ja alle immer so über die motzen.
Das ändert sich auch gerade wieder, habe ich gemerkt.
Das ändert sich auch wieder ein bisschen. Ich habe in dem Buch ganz bewusst geschrieben, ich möchte gar nicht so viel über die motzen, weil ich schon finde, dass sie was machen, was wir auch als meine Generation nicht gemacht haben. Sie verändern die Arbeitswelt nachhaltig und das ist vielleicht auch gut. Und das finde ich deswegen, natürlich muss man als Arbeitgeber heute Dinge anders machen und es ist wichtig, dass da die richtigen Kaffeebohnen in der Kaffeemaschine sind. Damit muss ich mich auch als Geschäftsführerin beschäftigen, das mache ich auch gerne. Aber ich will da gar nicht nur drüber klagen, weil ich finde, wir haben ja auch was davon, dass wir vielleicht flexible Arbeitszeiten einführen und dass wir es auch wichtig nehmen, dass man noch andere Dinge oder noch wichtiger nehmen, dass man Dinge nebenbei tut oder dass irgendwie so ein Büro sich gut anfühlt. Ich glaube, da profitieren wir am Ende auch ein Stück weit und es wäre gut, das zu umarmen. Und deswegen möchte ich gar nicht so klagen, dass alles schwieriger geworden ist. Ich glaube, wir haben, wie alles in dieser Welt, komplexere Anforderungen und wir müssen mehr Dingen gleichzeitig gerecht werden. Aber okay, ich finde das cool.
Jetzt habe ich auf jeden Fall gelernt, wohin die Leute, die bei Grabatz und Partner vielleicht irgendwann nach langen, langen Jahren das für euch arbeiten, vielleicht irgendwann mal abwandern könnten. Wo kommen denn die Leute her, die ihr heirat? Also kommen die aus der Agenturszene oder kommen die auch aus einem anderen Feld jetzt?
Auch schon immer mehreres, würde ich sagen. Ist natürlich jetzt auch die Frage, welche Level du anfragst. Also klar, die Junioren und Praktikanten, die kommen jetzt eher von Unis oder Hochschulen oder Texterschmiede oder Miami Ad School, also eher aus den Edukationsinstitutionen, die so auch aus unserer Branche kommen. Da wir natürlich auch immer unterschiedlichere Leute da haben, egal ob wir über Developer Frontend-Writer und irgendwie Strategen sprechen, holen wir Leute überall her, würde ich letztendlich sagen. Ja, ich würde sagen, wir graben so zu vielleicht 60-70% gegenseitig uns Agenturen weiter ab, aber dadurch, dass unsere Bandbreite an Skills, die wir da haben, so viel größer ist, sind auch ganz andere. Also wir haben auch Leute, die sind von Game-Entwicklern hier oder von solchen Arbeitgebern gekommen. Die Strategen kommen auch teilweise irgendwie mal aus einer Unternehmensberatung oder kommen aus Media-Agenturen. Wir haben auch Leute da bei uns in der Strategie, die aus einer Data-Ecke kommen und in so analytischen Data-Unternehmen vorher saßen. Also von daher, ich glaube, dieses Wo kommt jetzt der durchschnittliche Werber her, gibt es kaum noch, weil wir ein viel differenzierteres Bild haben.
Es gibt den durchschnittlichen Werber nicht mehr.
Ja, weil es den nicht mehr gibt und weil, wie gesagt, ich habe das irgendwann mal neulich, als ich eine Präse in der Texaschmiede gehalten habe, habe ich nur mal einen Vergleich gemacht, wie sah diese Jobs suchen wir vor 10 Jahren auf unserer Webseite aus und diese Jobs suchen wir heute auf unserer Website. Und damals stand da echt Berater, Texter, Arter. Und da stand auch der Stratege noch nicht drauf. Der kam dann so 3 Jahre später. Und heute haben wir da einfach 30 verschiedene Jobprofile stehen. Wie gesagt, vom Frontend-Developer bis zum irgendwie Data-Analysten. Und ich glaube deswegen, dass es das Klassische nicht gibt mehr. Sondern wir gucken genauso links und rechts. Ich persönlich glaube, wir tun sehr gut daran. Und das probieren wir auch bei Gravatz immer mehr, wirklich außerhalb der Branche zu gucken und gar nicht so eng in diesem Werber-Ding, sondern wirklich zu gucken, wo können wir uns von außen auch so im Stichwort Outside-In-Learning nochmal ganz andere Skills mit reinholen und auch anderes Wissen mit reinholen.
Cool. Und beim Thema Skills schlage ich jetzt direkt die Brücke zu Kokoro.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Zu Kokoro, denn tatsächlich Skills, da gibt es ja zwei. Einmal so, sag ich mal, die Hard Facts, also die Performance tatsächlich, die fachlichen Skills, die jemand hat, und die Soft Skills. Und den Key Performance Indicator, die KPIs, die kennen jetzt, glaube ich, alle, die sich irgendwie in der Digitalbranche bewegen. Jeder, der sich jetzt mit Kokoro Lust hat zu beschäftigen, der wird auch den Key Emotional Indicator kennen dann. Den KEI.
Ja.
Erzähl ich mal. Es. Genau. Fand ich irrsinnig spannend, nicht nur zu gucken, irgendwie wie viel Performance bringt jemand, sondern auch wie emotional oder wie viel Empathie hat jemand, wie emotional ist jemand. Weil in der Tat, also gerade für eine kreative Branche wahrscheinlich total wichtig. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Weil du hast das Startup mitgegründet.
Total. Also es ist auch lustigerweise, das Startup folgte eigentlich der konzeptionellen Idee der KEIs. Aus den KEIs oder auf die KEIs bin ich tatsächlich gekommen aufgrund meiner klassischen strategischen Agenturarbeit, weil ich natürlich tagtäglich mit den KPIs unserer Kunden konfrontiert werde und mich irgendwann einfach gefragt habe, vielleicht ist es 2 Jahre her, dass mir auffällt, dass die Leute immer nur nach KPIs, KPIs, KPIs fragen. Gleichzeitig, wir merken, Unternehmen müssen immer lernfähiger werden. Wir feststellen, sie müssen immer innovationsfähiger werden. Und ich irgendwie dachte, es ist irgendwie so schräg. Warum lassen eigentlich meine ganzen Kunden diese anderen 50% so aus? Also man misst immer die KPIs, man guckt sich die an. KPIs sind immer harte Ziele. Das sind immer Ziele, die auf Metriken aus der Vergangenheit basieren und die man fortschreibt. Und ich habe mich einfach gefragt, warum guckt sich eigentlich keiner das andere an? Wir haben später bei Kokoro das immer Making the Unseen Seen genannt. Also diese unsichtbaren Dinge, die in so einem Unternehmen passieren, die auch tatsächlich anfassbar, spürbar, auch messbar, um sie auch gezielt verbessern zu können, zu machen. Also darum ging es mir dann irgendwie. Und so bin ich dann irgendwie darauf gekommen, ich finde, man müsste auch KEIs messen. Und ein Unternehmen kann sich eigentlich heute, wenn es so schnell sein muss, wenn es so viel innovieren muss, wenn es lernen muss, kann es, und das sind alles Dinge, die weich sind, das sind alles Dinge, die aus den Menschen, aus den Teams kommen und die nur da stattfinden, die kann man nicht verbessern und entwickeln, wenn man nur sich KPIs anguckt. Und man muss so ein Unternehmen eigentlich nicht mit 50% steuern, sondern mit 100%. Und so bin ich auf die KEIs gekommen. Dann habe ich mich tatsächlich ganz viel damit beschäftigt, weil ich dachte, das kann ja jetzt nicht. Das war irgendwie ein sehr lustiger Moment, weil ich an meinem Computer saß und ich habe dann so ganz vorsichtig Key Emotional Indicator eingegeben und so auf diese Return-Taste gedrückt und dachte so, das kann jetzt nicht sein, dass ich eine Idee hatte, die keiner hatte. So, das muss jetzt bestimmt 500 Mal auftauchen und es tauchte nicht auf. Und ich habe gedacht, das kann irgendwie nicht sein.
Das ist ein Zeichen. Ja.
Das ist ein Zeichen. Dann bin ich tatsächlich auf Toilette gegangen, was ich in so Momenten meistens mache. Habe da kurz 2 Minuten drüber nachgedacht. Nochmal bin an anderen Rechner gedanken, weil ich dachte, wir stimmt mit meinem Cash irgendwas nicht. Hab nochmal Key Emotional Indicator bei meinem Kollegen eingegeben und es taucht immer noch nichts auf. Und ich dachte, okay, fehlt da was dran. Und dann habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt und dann, um to make a long story short, die jetzt wahrscheinlich eigentlich 6 Monate umfasst, habe ich mich mit ganz vielen Studien beschäftigt. habe festgestellt, es gibt ganz viel, gerade in der Wissenschaft, zum Thema lernende Organisation, Innovationskraft, wie entsteht die? Und dann gibt es 2, 3 Studien, das fängt schon an bei Carl Rogers, der mal die personenzentrierte Therapie entwickelt hat, die wir heute alle kennen, wenn wir sagen, wir gehen zum Therapeuten. Der hat sich schon damit beschäftigt in den 60ern, wie schaffe ich quasi mit einem Klienten eine Atmosphäre, die dazu führt, dass er lernt und dass er bereit ist, sich neu zu erfinden. Und der kommt eigentlich auf dieselben Key-Indikatoren, wie dann auch die ein oder andere Studie später in der Wissenschaft und die sich Mendel Krause sind dann noch 2 Professoren, die da viel in dem Bereich geforscht haben. Und die kommen alle, selbst wenn man über die Jahre sich anguckt, kann ich auch gleich drin übergehen, zu so 3 Key-Faktoren, die total wichtig sind. Und das ist Integrität, Empathie und Wertschätzung. Und die sagen, wenn du das schaffst, das hinzukriegen, dann ist bei Rogers war es der Mensch, bei Mendel Krause später war es eher die Organisation, sind die bereit, sich zu verändern und dann sind die auch bereit und dadurch schaffen sie auch neue Dinge hervorzubringen und in so eine Innovationsfähigkeit zu kommen. Und das war eigentlich so die Basis. Dann habe ich das so recherchiert, habe eigentlich so 3, 4 verschiedene Studien zusammengebracht, verdichtet und bin damit dann auf die ersten Konferenzen gelaufen, war total überrascht, wie viel Menschen das unfassbar spannend fanden und gesagt haben, toll, das möchte ich in meinem Unternehmen einführen, wie misst man das denn? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Aber gute Frage. Und so ist dann tatsächlich Kokoro entstanden. Also dann habe ich mich gefragt, wie kann man das denn messen? Dann habe ich mit den ein oder anderen Testinstituten telefoniert. Dann waren die Antworten mir zu oft in Likert-Skalen formuliert und lass mal einen Fragebogen machen und 50 Fragen stellen. Und dann habe ich tatsächlich meinen späteren Gründungspartner über einen Kontakt, Imran Rehman, kennengelernt. Und mit dem habe ich ganz viel gesprochen. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, du wirst ja sicherlich nachher nochmal drauf eingehen, aber dann sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, nee, man muss das anders machen. Weil wenn du über Emotionen sprichst, dann musst du eigentlich intuitiv messen, dann musst du spielerisch messen. Dann musst du eigentlich auch sehr oft messen, damit es zu einer Gewohnheit wird und du nicht mehr so viel rational drüber nachdenkst, sondern viel mehr aus dem Bauch kommst. Dann musst du eigentlich heutzutage das übers Handy machen, das kann nicht irgendwie ein Fragebogen am Rechner sein, wo du dich irgendwie so durchklickst oder irgendwie was ankreuzt. Und so aus den Gesprächen ist dann Kokoro entstanden. Also Kokoro ist eigentlich das Messtool zu diesem strategischen Konstrukt der Key Emotional Indicators, die ich daraus mal entwickelt habe, weil ich eigentlich gesagt habe, liebe Kunden, wir können nicht nur auf KPIs gucken, weil es ist einfach nur 50% der Währung, mit der wir umgehen.
Und wir beschäftigen ja auch nicht nur Männer, weil wir uns nicht 50% der Menschheit entledigen wollen.
Ja, und vor allem vielleicht auch ich will gar nicht sagen die Falschen, das ist ja eine Ergänzung dazu, aber es geht ja immer mehr um die Menschen, die wir im Unternehmen haben und die Ideenkraft und im ganzen Kontext von AI oder KI wird ja das ganze Menschliche noch viel wichtiger und dass wir das damit so außen vor lassen, eigentlich die Power, die da drin steckt und diese Power von Teams, die immer wichtiger werden, gar nicht zielgerichtet entwickeln. Heute würde man, glaube ich, sagen, es liegt so auf der Straße, wenn man es jetzt hört und drüber redet. Aber irgendwie, augenscheinlich, war es vor 2 Jahren neu, es so zu formulieren.
Aber wie messt ihr es denn jetzt tatsächlich? Also ich habe verstanden, es ist eine App, weil es sollte über das Handy funktionieren, es soll spielerisch sein. Aber irgendeine Art von Fragebogen muss ja wahrscheinlich trotzdem noch drin sein.
So ist es. Wir haben das tatsächlich so gemacht, dass wir uns auch, also wir hatten so 2 Ziele. Das eine ist, wir wollten diesen klassischen Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, die irgendwie meistens einmal im Jahr gemacht wird und mindestens 50 Fragen irgendwie enthält, die wollten wir gerne irgendwie zu Grabe tragen. Das war uns wichtig. Trotzdem ist, und das steckt da so ein bisschen mit drin. Uns war wichtig zu sagen, wir wollen die richtigen Fragen stellen. Und richtige heißt auch wenige. Also weil diese 50 Fragen oder je mehr du hast, je rationaler wirst du. Und irgendwann arbeitest du dich da als Mitarbeiter nur noch irgendwie angestrengt durch. Und dann bist du total im Kopf und wir wollen an die Seele und wir wollen an den Bauch. Und deswegen haben wir uns dann mit dem Diagnostics-Experten zusammengetan und haben wirklich gesagt, ich hatte ja diese KEIs entwickelt, also wenn wir zum Beispiel jetzt Integrität nehmen oder Empathie, dass wir dann wirklich gesagt haben, wie verstehst du denn als Diagnostics-Experte diesen Begriff Empathie oder Integrität und auch aus deiner Erfahrung, was steckt definitorisch wirklich hinter diesem Begriff? Diese Übung haben wir als erstes gemacht und dann haben wir, als wir das dann für uns wirklich sozusagen gefasst hatten, haben wir gesagt, wie können wir jetzt 2 Fragen stellen, die genau diesen Faktor messen oder diesen Aspekt messen. Und das heißt, wenn du jetzt von 3 Core KEIs ausgehst, Wertschätzung, Empathie, Integrität, dann müsstest du mit 6 Fragen diese 3 Sachen messen können. Und so machen wir das oder so sind wir gestartet. Und dann hat sich das Ganze, wie es immer so ist, weiterentwickelt, dass wir dann mit immer mehr Firmen gesprochen haben. Und dann haben wir natürlich festgestellt, ja, verschiedene Firmen haben aber trotzdem verschiedene Bedarfe. Also es gibt die einen, die irgendwie sagen, boah, bei mir ist es das Thema, es heißt jetzt offiziell auch auf der Website zum Beispiel Workplace Satisfaction, uns geht, wir wollen das messen oder wir wollen Organizational Mood messen oder viele und eins der wichtigsten Themen überhaupt ist Psychological Safety, also wir wollen diese Angstfreiheit, haben wir die oder nicht messen und wir haben dann jetzt quasi so, wir nennen die jetzt Themen, du kannst aktuell bei Kokoro zwischen diesen vier Themen wählen und jedes dieser Themen hat dann entsprechend 6 Fragen. Und das ist auch sicherlich eine der Beratungsleistungen, eigentlich zu sagen, Mist, das Richtige, also stell nicht 50 Fragen und frag irgendwie drumherum, sondern du willst einen ganz gezielten Aspekt oder emotionalen Faktor oder Indikator messen und dann stell genau diese 6 Fragen und mehr brauchst du auch gar nicht.
Wow, mit 6 Fragen, irre.
Ja.
Ihr nutzt das ja selber bei Grabatz und Partner.
Ganz
ihr
neu.
Ihr habt es gerade eingeführt.
Genau.
Habt ihr denn in Zukunft auch vor, also ich meine, basierend auf KPIs, wird befördert und geheiert teilweise, also zumindest die KPIs, also die Erfolge, die jemand mitbringt. Wollt ihr denn auch darauf basierend in Zukunft heiern? Also dass ihr sagt, ihr wollt Erfolge sehen und messen, ihr wollt aber vielleicht auch messen, wie kann man da überhaupt sagen, wie performt jemand beim Key Emotional Indicator?
Ich glaube, es klingt schon nach Widerspruch, oder?
Klingt nach Widerspruch,
und ja. Allein deswegen würde ich sagen, nein, glaube ich, sollte man nicht. Ich glaube, was da natürlich durchaus, also ich glaube, Stichwort Führung, ich glaube, auf einer gewissen Ebene können und werden dir natürlich die KEIs einen Indikator da geben, wie gut oder schlecht funktioniert deine Führungskultur oder deine Führungsebene. Das haben wir auch heute schon, dass wir irgendwie an unsere wichtigsten Führungsebenen den Anspruch haben, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn sie mit ihnen arbeiten. Und bei denen muss das auch ein Thema sein, glaube ich persönlich. Aber dass wir jetzt nur danach heiern oder sagen, so, das muss jetzt alles irgendwie den Score erfüllen, das stehen wir zumindest heute nicht. Wir fangen ja aber auch gerade erst an. Also wir hatten wirklich die Nullmessung gerade. Das war jetzt wirklich letzte Woche und machen jetzt die erste Welle dann 4 Wochen später, also nach einem Monat, wo wir dann gucken, okay, war das jetzt wirklich nur so ein Status quo oder bestätigt sich das auch? Und dann wollen wir da weiter wachsen. Und wir machen jetzt tatsächlich bei uns das Thema Organizational Mood, weil wir haben, wie wahrscheinlich jede Agentur, sind wir im totalen Transformationsprozess. Wir hatten das ja schon mal, das war auch vielmal eine Zeit lang zumindest in der Fachpresse. Wir hatten mal ein großes Programm, BGP 1000, wo wir uns schon mal komplett neu erfunden haben über 3 Jahre. Das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Trotzdem jetzt bei uns passiert auch permanent viel. Wir haben jetzt einen neuen Workspace in Berlin gegründet. Wir haben mit Excite eine neue Experience-Agentur. Also wir machen viel und ich denke, das war uns jetzt erstmal wichtig zu sagen, wir möchten erstmal gucken, wie geht's den Leuten damit, weil wir erstmal sehen, wenn man sich immer umtriebig ist, wenn man jeden Tag was Neues macht, wenn man immer nur wieder auch aus der Führung sagt, oh, jetzt müssen wir das auch noch können und Prozesse anders und das anders und jenes anders, dass man auch nie vergessen darf, dass man seine lieben Mitstreiter mit auf die Reise nehmen muss. Und deswegen bei uns jetzt erstmal wichtig, dieses Thema Mut, Organizational Moods, wie geht's uns gerade eigentlich zu messen.
Wie häufig misst man es?
Um dann zu gucken, in einer idealen Welt würde ich sagen, alle 4 Wochen wäre schon gut. Worst case wäre alle 3 Monate. Aber schon in einem regelmäßigen, immer wieder kehren. Also nicht nur dieses so einmal im Jahr, das ist erstmal ganz wichtig. Weil die Idee von Kokoro ist tatsächlich, den Ist-Zustand zu messen. Also zu verstehen, wie geht es jetzt meiner Organisation, wie geht es jetzt meinem Team, was ist in dem Team los, wo bricht mir was weg? Weil wenn Teams nicht funktionieren, funktionieren die Ideen nicht, funktioniert die Innovationskraft nicht, lernt die Organisation auch nichts mehr. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass KPIs immer auf Vergangenheitsdaten und eigentlich irgendwas in die Zukunft skalieren sollen. Kokoro KPIs sind immer ein Ist-Zustand. Und ein Ist-Zustand brauche ich halt nicht irgendwie alle 6 Monate messen. Und es geht schon darum zu sagen, man ist sehr nah im Präsens. Und wir haben jetzt gerade ein bisschen mehr Funding bei Kokoro bekommen, was toll ist, weil das heißt, wir können jetzt auch langsam anfangen, uns eine AI da reinzubauen in das Produkt. Weil dann ist natürlich das Ziel, dass du Stichwort Predictive Analytics auch ein bisschen was vorhersagen kannst. Also dass ich dann irgendwann sehe, guck mal, in dem Team entwickelt sich, ich sag mal, so ein Muster, dass wir wissen, wenn das jetzt so weiterläuft, sind die in 2 Monaten ausgebrannt, geht's denen nicht gut, passiert irgendwas. Und deswegen, um all das leisten zu können und das Produkt so nutzen zu können, brauche ich schon so eine gewisse Regelmäßigkeit. Und deswegen würde ich sagen, alle 4 Wochen ist schon ist schon gut.
Das heißt, ich kann das quasi in meine Company OKRs integrieren, weil ich mir etwas vornehme performance-seitig, also die bei den KPIs, aber mir als Firma auch vornehmen kann, zu sagen, in einem halben Jahr möchte ich so und so in den Ergebnissen da sein. Klar, du kannst dir wahrscheinlich als Person keine Ziele setzen dabei, weil du das in der Tat wieder kontraproduktiv ist, aber als Firma kannst du dir
als Firma oder als Team, ne? Also ich finde es ja auch spannend, wir sagen immer wir halten immer so eine Hand hoch mit den fünf Fingern und sagen immer, die alten Mitarbeiter umfragen, wenn jeder Finger ein Mitarbeiter ist, haben die Mitarbeiter gemessen. Wir messen eigentlich das, was zwischen den Fingern ist. Also wir sagen, wir messen die Zwischenräume und wir messen das, was für dich als Team, in dir als Teamkultur passiert. Und ich denke, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, wenn man irgendwie sagt, Teams zusammen und Teamziele auszusprechen und Teams gemeinsam zu entwickeln, das ist eigentlich das Ziel. Und dem Team zu sagen, arbeitet an euch oder bleibt immer dran, und im Englischen sagt man so schön auch care for yourself, ne? Und be aware und nehmt euch als Team wichtig und guckt euch das an. Also das als Team, den Teams mitzugeben und zu sagen, jetzt habt ihr Kokoro als Tool, das euch eigentlich nur hilft, weil das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, es ist total transparent. Das heißt, das ganze Team sieht jederzeit die Ergebnisse, die das Team anonym in die App gewotet hat sozusagen. Das heißt, es hilft auch als transparentes Tool dem Team immer wieder was einfach vor Augen zu führen, was gerade da ist. Und dann fangt an, darüber zu reden und nehmt das mit und nehmt euch die Zeit und entwickelt euch. So, das hilft ja dann auch jedem Einzelnen im Team.
Bei Organizational Mood kann ich mir das gut vorstellen. Das ist ja eine viel coolere Form eines Feedback-Tools, sage ich mal auch, oder eines, wenn auch Ist-Zustandes tatsächlich. Nun kann ich ja Empathie vielleicht nur bedingt lernen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Integrität, Empathie messen und möchte das so transparent meinem Team gegenüber machen und es kommt raus, ich bin überhaupt nicht empathisch. Und ich weiß aber, ich kann das nicht lernen. Ist das nicht auch ganz schnell total frustrierend?
Total. Empathie ist natürlich wirklich schwierig, weil ich glaube, ja, man kann Empathie lernen. Ich glaube aber, dass Empathie natürlich nicht so einfach ist. Deswegen zweischneidige Antwort. Das eine ist, was die App auch macht, sie gibt immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, es sind immer Tipps drin, wie kannst du jetzt mit diesem Score, den ihr als Team im Bereich Empathie zum Beispiel macht, also nehmen wir mal an, es gibt einen Score von 0 bis 5 und ihr stellt fest, ihr seid als Team da gerade bei 2,4. Dann gibt die App dir auch Tipps und sagt Tipps zwar im Sinne von, welche Fragen könntet ihr euch jetzt stellen oder was könntet ihr jetzt tun. Im Bereich Empathie sagen wir tatsächlich auch mit den Experten, mit denen wir reden, die sagen tatsächlich, Empathie ist etwas, das kannst du nur durch Erfahrung lernen. Empathie ist ja etwas, was auch sehr sensorisch über unsere Körpersysteme, Stichwort Spiegelneuronen und so funktioniert. Aber dieses Thema Erfahrung ist etwas bei Empathie. Du brauchst einen Leader oder du brauchst jemanden in deinem Feld, der dir das vorlebt und wo du das erfährst. Das heißt, du könntest dann natürlich als Team immer noch sagen, wer bei uns ist es denn, der am ehesten dieses empathische Gen hat und was macht der denn, dass ich mich bei dem so gut fühle? Weil Empathie ist am Ende ein Gefühl von, ich gebe dir das Gefühl, dass ich dich sehe und dass ich dich verstehe und dass du dich auch als ganzes Selbst einbringen kannst. So. Und das werde ich dir, nur wenn ich dir dieses Gefühl gebe, oder müsste dann eben im Team gucken, wer von uns gibt uns dieses Gefühl, und der wäre dann für mich wie so ein klassisch Vorbild oder jemand, der es vorlebt und wo man dann sagen muss, was können wir von dem, indem wir mit ihm arbeiten, indem wir Anko oder mit ihr, indem wir gucken, was macht sie oder er richtig, was können wir von ihm durchaus diese Erfahrung lernen. Und bei Empathie ist immer mein erster Tipp, ist zuhören lernen. Redeanzeit minimieren, gerade wir Führungspersonen sind ja auch oft so, dass wir irgendwie A, viel zu viel reden, allein schon in Meetings, B, aber auch immer so diesen Drang haben, Dinge reparieren zu wollen, ne? Wir hören ja nicht mehr zu.
Lösung ganz schnell.
Sondern wir sind ja immer, there's a problem, I fix it. Ja. So, und ich sage immer, stop fixing it, start listening. So, und dann, und das ist für mich so der erste Schritt, wie man zum Beispiel Empathie lernen kann, und was dann auch unsere App sagen würde, wäre dann zum Beispiel ganz konkret, also, erste Frage, wer ist bei euch der, wo ihr euch am ehesten empathisch aufgehoben fühlt oder wo ihr am ehesten sagt, der versteht mich, der sieht mich, der holt mich irgendwie da ab, wo ich bin. Zweiter Tipp wäre vielleicht, hört mehr zu oder minimiert den Anteil von Redeanzeit oder gleicht ihn zumindest an, dass jeder im Team gleich viel reden kann und nicht so dieses Klassische, der eine im Team redet immer 50 Minuten und die anderen kommen gar nicht mehr dran und der 50 Minuten regt sich dafür auf, warum die anderen alle nichts sagen. Also es gibt so Grundregeln und die steckt dann auch in der App drin.
Und jetzt muss ich noch einmal KPI und Key Emotional Indicators, dass mit dem KEI, oh Gott, ja, Wahnsinn. ist schon der erste
Intelligenztest. Ja, ich habe 2 Jahre geübt, von daher bin ich da eindeutig im Vorteil.
Die nochmal gegeneinander gestellt. Ist denn derjenige oder diejenige als mein Leader, der oder die mich, wo ich mich am meisten verstanden fühle, ist das automatisch auch immer die, der oder die mich am meisten erfolgreich machen wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist es deswegen eine sehr gute Frage, weil ja die Frage ist, was macht dich am meisten erfolgreich?
Genau.
Und ich habe es gemerkt. Und
über diese versteckten Fragen.
Ja, und ich würde, wenn du mich wirklich fragen würdest, ich glaube, empathisch sein, im Englischen gibt es ja dieses wunderbare Wort Kindness, also human sein, nett sein und so mit den Leuten umzugehen. Ich glaube, das ist der Schlüssel in der Kultur, um Menschen erfolgreich zu machen. Das glaube ich persönlich. Deswegen würde ich deine Frage mit Ja beantworten und würde sagen, ja, ich glaube, derjenige, der diese Empathie hat, der bringt dich am meisten weiter. Aus diesem Grund, weil ich glaube, dass genau, wir haben am Anfang mal über Angstfreiheit auch bei Grabatz gesprochen. Ich glaube, dass dieser Mensch es schafft, in dir diese Angstfreiheit hervorzuholen, so oder ne, dass du oder hervorzurufen und dadurch traust du dein ganzes Selbst mit zur Arbeit zu bringen, all deine Skills auszupacken. Dadurch traust du Dinge zu sagen, die vielleicht irgendwie irre oder wahnsinnig sind oder bescheuert klingen, aber am Ende sich als ein Geniestreich herausspielen. Und deswegen glaube ich ja, dass das Thema Empathie oder warum Empathie zu diesen Core KIs gehört, ist tatsächlich, dass Menschen, die das sind, damit auch so ein gewisses Caring und Kindness ausstrahlen. Und ich glaube, genau das ist der Schlüssel, um Menschen nach vorne zu bringen.
Wie bringst du denn dein Team nach vorne? Wie würdest du sagen, also du kannst zuhören, das habe ich verstanden.
Ich hoffe es. Frag sie doch mal. Nein, ja.
Genau, aber mache ich gleich beim Rausgehen. Was bist du für eine Führungspersönlichkeit? Wie würdest du dich beschreiben? Oder dein Team dich?
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, glaube ich, genau das. Also mir sagen die Leute, wir haben das tatsächlich auch gerade neulich in meinem engsten Team in der Strategie gemacht, wo wir uns mal selber auf Post-its was zu Leuten zuschreiben und mal wieder diese Übung machen, was finde ich an dir toll. Da kam wieder raus dieses Thema, du bist eine echte People-Person. Also ich sehe die Leute, ich verstehe die Leute, ich gehe auf die Leute ein. Ich musste das auch ehrlicherweise lernen. Ich glaube, so richtig gut bin ich da auch oder besser bin ich da erst seit ein paar Jahren, also auf die Leute auch singulär sie zu sehen und die Jobs auf ihre Stärken zuzuschneiden und zu verstehen, das ist deine Rolle, weil das ist deine Stärke und darin coache ich dich. Ansonsten, das kann man jetzt gut oder schlecht sehen, bin ich jemand, der sehr kooperativ führt. Also ich bin sehr auf Augenhöhe, ich versuche immer sehr nah an den Menschen zu sein und irgendwie Brücken zwischen Menschen zu bauen. So würde ich mich als Leader beschreiben. Ist das immer, immer gut? In all dem, was ich eben gesagt habe, ja. Manchmal glaube ich, so ein bisschen mehr Autorität würde mir an der einen oder anderen Stelle ganz gut tun, weil auch Autorität ist manchmal sinnvoll, aber dafür habe ich meine lieben Partner in der Agentur. Das ist dann der eine oder andere, der mich da sensationell ergänzt.
Sehr gut, hervorragend.
So möchte ich es formulieren.
Ja, du heierst ja auch für dein eigenes Team, aber ihr ja auch als Agentur insgesamt. Wie erkennt ihr denn, also gerade wenn du sagst, es ist so wahnsinnig wichtig, den passenden Leader für sich zu finden, wie erkennt ihr denn relativ schnell bei, ich weiß nicht, wie der Bewerbungsprozess bei euch abläuft, aber bei 1, 2, 3 Gesprächen, die ein potenzieller neuer Mitarbeiter bei euch hat, wie erkennt ihr denn da, ob der fachlich passt? Okay, da wissen wir mittlerweile alle, ein paar kann man Cases machen und. Mhm. Aber auch diese emotionale Intelligenz. Gibt es da auch schon ein Hiring-Verfahren von Kokoro?
Also es gibt ein, wollte ich gerade sagen, jetzt hast du ja ganz viele Sachen. Also wir bei Grabatz heiern bestimmt ganz anders als bei Kokoro. Wir nutzen ja auch Kokoro noch nicht dafür, aber ich fange mal bei Grabatz an. Also, oder ich fange vor allen Dingen mal bei mir an, weil wir sind bei Grabatz dabei, dass wir das zwar mehr standardisieren wollen, aber wir sind noch nicht so perfekt wie die Googles dieser Welt, die da so einen durchstandardisierten Recruitment-Prozess haben. Was ich tatsächlich...
Finden übrigens auch nicht alle gut.
Also ja, ja. aber ich glaube manchmal schon, und das merken wir auch, nachdem wir jetzt so gewachsen sind über die Jahre, natürlich brauchst du für eine Firma, die 350 Leute hat, brauchst du schon noch irgend so einen Standard, damit nicht jeder irgendwie rekrutiert. So. Was wir aber tatsächlich machen, wir haben für uns mal unsere Arbeitsweise formuliert mit 2 Worten, Participative Creativity. Da steckt Partizipation drin, da steckt Kreativität drin. Und wir haben tatsächlich, das haben wir auch in unseren Mitarbeiterfragebögen und das ist auch für mich immer eine ganz große Vorgabe im besten Sinne für meine Recruitment-Gespräche. Wir haben halt definiert, was für Aspekte müssen denn Menschen mitbringen, die partizipativ sind. Zum Beispiel, da steckt Empathie drin, da steckt, die müssen kommunizieren können drin, als ein Beispiel. Da steckt natürlich auch das Thema, was wir gerade schon hatten, mit dem anderen Wort Kreativität, da steckt auch das drin. Und wenn ich jetzt mal die ersten beiden Beispiele nehme, also wie gucke ich, dass jemand empathisch ist oder dass kommunikativ ist, das nehme ich mir dann schon mit in so ein Recruitment-Gespräch. Und ich glaube, Empathie merkst du auch viel über, wie jemand über sich selbst redet, ob er selbst mit sich empathisch ist, Stichwort Self-Awareness, wie er redet. Was ich aber auch mache, ist, dass ich tatsächlich, das klingt jetzt so doof, aber ich stelle schon so klassische Rollenspielfragen. Also eine meiner Lieblingsfragen, das darf jetzt keiner hören, der sich zukünftig bei mir bewerben möchte, ist zum Beispiel, du führst ein Team oder du bist ein Teil eines Teams und du musst eine schlechte Nachricht dem Team übergeben. Wie tust du das? Und dann einfach mal zuzuhören. Und wie geht er jetzt da rein und sagt, ja, mein Gott, hinsetzen, wo müssen die jetzt machen? Oder in seiner Antwort, steckt da Empathie drin? Steckt da das Thema Zuhören drin? Steckt da das Thema, ich gehe auf die einzelnen Leute ein? Oder ich weiß, der eine in meinem Team wird es gar nicht verkraften können, der andere total. Also ist meine Antwort vielleicht eher, dass ich mir die Leute erstmal in Einzelgesprächen nehme und mich dann hinsetze. Also für mich ist das so eine Mischung aus, ich habe immer diese Aspekte, die wir für uns als partizipative Aspekte formuliert haben, vor Augen. Und dann stelle ich dazu tatsächlich Fragen.
Cool. Wie viel Zeit nimmst du dir für People oder für Teamthemen?
Das kann ich dir relativ genau sagen. Ich habe nicht neulich mal meine Stunden ausgewertet. Oh, das sind, ja, das sind ungefähr 30%.
Wow.
Ja, das ist relativ viel.
Das ist ordentlich. Ja.
Finde ich auch.
Für ein 20-köpfiges Team. Ja, aber also ganz viele sagen ja, man sollte eher 70-30 als ja. gute Führungskraft machen. 70% nämlich People-Themen und 30% nur operative Themen. Aber
ich glaube, es stimmt schwer. Auch so. Ich glaube, wenn ich so machen würde, hätte ich das Problem, dann würde ich diese Agentur nirgendwo mehr hin entwickeln, weil ich glaube, ich brauche noch 30%, um die Strategie für diese Agentur zu entwickeln.
Ja, das stimmt. Das
ist und dann habe ich noch 30% für die Kunden. Also so sieht es bei mir ungefähr aus. Also dieses, ich bin ja mit der Kapitän und muss nach vorne gucken. Dafür brauche ich auch die Zeit, aber 30% People ist es schon.
Wie gibt es dafür bestimmte Zeiten? Also, dass du, Fabian Heilemann tatsächlich hat irgendwann mal so schön seinen Tag durchstrukturiert, dass er uns erklärt hat, morgens ist er eben am frischesten im Kopf, da macht er alle Dinge, die strategisch sind und dann so gibt es Themen, wann man miteinander spricht und so. Strukturierst du das so klar?
Ich habe das schon mehrfach versucht, es funktioniert überhaupt nicht. Ich würde es gerne so machen. Also ich habe tatsächlich, das ist ja die klassische Silicon Valley Struktur, die immer sagt, morgens für sich arbeiten, solange man noch frisch ist, also die Denkarbeit machen, mittags essen und dann in die Meetings gehen und dann am Ende des Tages nochmal eine Stunde zum Zusammenfassen, was muss ich tun und Ausblick haben. Das ist meine ideale Welt, funktioniert selten so. Was ich aber tatsächlich jetzt in puncto People habe, ist, dass ich immer, ich habe eine Sprechstunde zum Beispiel, wo man genau weiß, in der Zeit kriegt man, ist einfach die Tür ist sowieso offen, aber dann mache ich auch tatsächlich nichts anderes und habe Zeit. Da weiß mein Team, in der Zeit kann ich irgendwie reinkommen und dann ist sie sowieso da, beziehungsweise kann ich auch mal eine Stunde spontan in Anspruch nehmen, weil dann ist sie einfach nur da, um zu reden, so und um nichts anderes zu tun. Und ansonsten versuche ich regelmäßig einfach immer wieder mal zu meinen Leuten zu gehen, da vorbeizulaufen. Mit denen zu reden.
Das kann manchmal so einfach sein. Ne?
Ja, oder was ich auch mache, was nicht alle mögen, aber weil ich ja auch, ich mache es auch oft aus dem Auto, ehrlicherweise, oder aus dem Fahrrad. Wenn ich dann auf dem Weg morgens oder abends bin, ist immer so eine halbe Stunde, wo ich Zeit habe und manchmal rufe ich dann auch einfach nochmal an und sage irgendwie, hey, wir haben doch noch das Thema, wo stehst du da gerade, was ist denn da? Manchmal denken, glaube ich, alles so ein Kontrollanruf, ist eigentlich gar nicht so gemeint. Deswegen meine ich, es mögen nicht alle, aber auch das, also einfach aktiv das tun.
Cool. Und ja. auch irgendwie dann vielleicht kommunizieren, dass es kein Kontrollanruf ist. Vielleicht wird es dann akzeptiert.
Genau. Ja, super. Wollte nur helfen, fragen, ob ich helfen kann, mache ich dann meistens.
Ja, sehr gut. Toll. Stefanie, tatsächlich laufen wir schon fast out of time. Tatsächlich würde mich total interessieren, ich habe vorher immer gesagt, so was ist dein Erfolgsrezept? Ich würde es gerne noch konkreter machen. Was glaubst du, was sind die drei Eigenschaften, die dich erfolgreich gemacht haben, die in dir schlummern?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde das erste tatsächlich nehmen, was du eben gesagt hast. Ich würde nochmal bei dem Thema Kindness und eine gewisse Humbleness nehmen. Also ich habe das, glaube ich, das habe ich irgendwie der Mischung aus meiner Oma und meinem Vater zu verdanken, aber das würde zu weit führen. So eine gesunde Bodenhaftung und auch nett zu den Menschen sein und egal, wer vor dir steht, einfach das ausstrahlen und so sein. Ich glaube, das zweite, was auch ein Thema in meinem Buch ist, Stichwort Zero Code, einfach ich selber sein, so, und ich unterscheide oder habe aus meiner Natur heraus selten unterschieden, bin ich jetzt gerade in der Arbeit, bin ich gerade zu Hause, bin ich gerade die Mutter, die ich bin oder bin ich gerade die Geschäftsführerin. Ich glaube, ich kann das selber auch schon fast manchmal gar nicht mehr unterscheiden. Also dieses Authentische und sein ganzes Selbst mitbringen und in das einfließen lassen, was du tust, egal ob du jetzt im Urlaub zu Hause bist und auch das Arbeits-Ich dabei hast oder ob ich hier bin, klingt so banal, ist, glaube ich, ein großes Ding, also großes Ding für mich und wo auch immer wieder andere Menschen mir gesagt haben, das ist toll, dass man meine Persönlichkeit in so vielem spürt, wenn ich so da bin. Also egal, ob ich auf der Bühne stehe, egal, ob ich irgendwie vor einer Präse stehe, das ist nicht das generelle Erfolgsrezept. Für mich passt es, glaube ich, sehr. Also einfach meine Persönlichkeit ganz immer dabei zu haben. Und das Dritte ist, was mir immer alle sagen, also einfach so ein bisschen, ich habe viel Feuer. Also ich bringe viel Energie mit und so eine Yes, we can Attitude. Also einfach nach vorne. Und das habe ich mal von meinem Papa gelernt. Der hat mir mal erlaubt, als ich 18 war, habe ich einen Führerschein gemacht und habe meinen Papa am Tag danach gefragt, Papa, dürfte ich jetzt mit deinem Auto nach Italien fahren?
Oh, wow.
Dann hat er gesagt, mit meinem Auto nicht, aber mit deinem, weil ich zum Glück einen kleinen alten Opel Corsa bekommen habe zu meinem 18. Geburtstag. Das ist für mich das beste Beispiel, weil er hat gesagt, wenn du dir das zutraust, dann traue ich dir es auch zu. Und dann hat er mir so die Autoschlüssel in die Hand gedrückt. Ich glaube, damit bin ich so groß geworden. Und deswegen dieses wir können und nach vorne gucken und wenn du dir das zutraust, dann traue ich dir es auch zu oder wenn wir uns das als Agentur zutrauen, dann machen wir es. Ich glaube, das ist ganz viel, was ich auch mitbringe.
Und was für ein schöner Satz in Richtung Mitarbeiter auch tatsächlich in Richtung des eigenen Teams. Ja, wenn du dir das zutraust, traue ich dir das auch zu. So sehr schön. Den nehme ich auf jeden Fall aus diesem Gespräch ganz doll mit. Wir nehmen aber noch was anderes mit, denn tatsächlich dein Buch hat jetzt gar keine so große Rolle gespielt.
Das ist
aber
gar nicht schlimm.
Du hast uns dazu inspiriert, ein Special von Inside Teambuilding zu machen zu diesem Generationsthema. Generation, Generation Y, Z und alles, was noch folgt.
Ach, wie toll.
Das wird es demnächst geben. Da werden wir dann auch aus deinem Buch ein bisschen zitieren. Von daher habe ich es heute mal ein bisschen weggelassen, weil es noch wieder
eine Rolle spielen wird. Vielen Dank, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, das ist auch ganz neu. Liebe Stefanie, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das hat unheimlich Spaß gemacht. Wir probieren also D-Level Kokoro auf jeden Fall aus, das haben wir schon gesagt. Und ich bin total gespannt auf die Ergebnisse und natürlich nicht nur über den Weg bei Kokoro, sondern auch auf deinen weiteren Weg bei Grabatz und Partner und wo er immer er dich noch hinführt.
Vielen lieben Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt. Wo ich doch eigentlich immer zuhören will.
Genau. Sehr gut. Vielen
Dankeschön.
Dank.